1881 habilitierte sich in Gießen ein junger Arzt namens Ludwig Edinger für die Nervenheilkunde, die Neurologie. Eine Habilitation bedeutet eigentlich, dass man sämtliche Bedingungen für eine Karriere als Professor erfüllt hat. Aber in seinem Fall musste der junge Arzt erkennen, dass eine Karriere an der Universität aussichtslos war. Er war Jude.
Es zeigt sich aber dann sehr bald, dass an der Gießener Fakultät die Stimmung gegen jüdische Universitätslehrer sehr ungünstig sich entwickelt hatte. Er fühlte sich dort nicht gut aufgenommen und anerkannt, hatte auch dann sogar die Absicht, Deutschland zu verlassen, nach Paris zu gehen, zu Charcot, den er schon mal kennengelernt hatte. Und das hat er auch in der Familie besprochen, die in Frankfurt lebte. Und seine Mutter war es, die ihm dann gesagt hat, mach das nicht. Du mit deinen Gaben, die du hast und unter Beweis gestellt hast, solltest Deutschland nicht verlassen. Du solltest Deutschland nicht verloren gehen. Bleib doch hier. Und daraufhin hat er in Frankfurt dann eine neurologische Praxis gegründet, die sehr gut ging.
Professor Wolfgang Schlote ist der ehemalige Leiter des Neurologischen Instituts der Universität Frankfurt. Auch Mütter können wissenschaftspolitische Entscheidungen von großer Tragweite beeinflussen, kommentiert er den Vorgang schmunzelnd. Ludwig Edingers Herz hing aber an der Wissenschaft. Und da er an einer deutschen Universität keine Chance hatte, betrieb er seine Forschung eben als Privatgelehrter.
Und er hat aber sofort daneben, neben seiner praktisch-ärztlichen Tätigkeit, in seiner Wohnung im Haus der Mutter, und zwar genauer gesagt im Schlafzimmer, denn ein eigener Raum stand nicht zur Verfügung, einen Untersuchungstisch für seine Forschungen eingerichtet, also ganz, ganz primitive Voraussetzungen für seine Forschung im Schlafzimmer mit diesem Laboratoriumstisch, wo er nun angefangen hat, Hirnforschung mit einfachsten Mitteln zu betreiben.
Das erzählt Professor Werner Kümmel vom Medizinhistorischen Institut der Universität Mainz. Als Edinger anfing, waren die wichtigsten Krankheiten des Nervensystems schon bis in die einzelnen Symptome bekannt. Wie sich diese Krankheiten im Gehirn äußern, ja wie das Gehirn überhaupt aufgebaut ist, das war dagegen nahezu unbekannt. Was sich heute banal anhört, war für Ludwig Edinger eine revolutionäre Einsicht. In der Anatomie des Gehirns musste der Schlüssel sowohl für die Hirnfunktion als auch für die Nervenkrankheiten liegen. Um die Hirnanatomie zu erforschen, begann Edinger an seinem zweckentfremdeten Küchentisch im Schlafzimmer, sich die Gehirne von menschlichen Embryos anzuschauen.
Er hat Gehirne von Fehlgeburten untersucht, die er sich aus der Marburger Entbindungsklinik hat kommen lassen.
Die Haushälterin wurde immer unter einem Vorwand aus dem Haus geschickt, wenn wieder so eine Sendung angekommen war. Und dann hatte er Ruhe und konnte da diese Gehirne mit verschiedenen Methoden untersuchen, teilweise zerschneiden, wie man das auch heute noch macht, in sogenannte Scheiben, aber zum Teil auch auf Fasern. Das war eine Technik, wo man versucht hat, Faserzüge zu verfolgen.
Den Durchbruch brachte aber eine Technik, mit der er bestimmte Nervenfasern anfärben konnte. Ein Gehirnschnitt erscheint zunächst einmal als eine ungegliederte, ziemlich gleichfarbige Masse. Mit Methylenblau angefärbt zeichnen sich dagegen einzelne Nervenbahnen ab, erzählt Werner Kümmel.
Plötzlich öffnete sich die ungegliederte, gleichfarbige Masse und es wurden also Nervenbahnen erkennbar, ihr Verlauf erkennbar, und man konnte also auch viele bisherige Annahmen auf diese Weise korrigieren.
Als seine wichtigste Entdeckung bezeichnete Ludwig Edinger den Verlauf der sogenannten Schmerzbahn. Im menschlichen Körper gibt es nämlich ein eigenes Nervensystem für Schmerz. Nach Ansicht des damals führenden Experten auf diesem Gebiet, Theodor Meinert, endete diese Schmerzbahn im Kleinhirn.
Und er hat sehr bald gefunden, dass das nicht stimmt. Und er hat dann gefunden, dass die Schmerzbahn im Großhirn weiterläuft. Und das war also deswegen eine umwerfende Erkenntnis, weil eine Koryphäe, der Professor Meinert, der hatte diese These vertreten, Kleinhirn ist der Endpunkt der Schmerzbahn. Und er hat genügend Mut gehabt, Meinert aufzusuchen und ihm das zu berichten, was er gefunden hatte. Meinert war äußerst verstört zunächst, hat aber nicht weiter reagiert, hat ihm dann später aber geschrieben mit Bewunderung, dass er seine Erkenntnis für richtig hält und dass er dem jetzt auch beistimmt. Und damit ist er berühmt geworden.
Blättert man durch einen Atlas der Hirnanatomie, dann wird man noch einige Strukturen finden, die den Namen Ludwig Edingers tragen. Edinger war aber mit seinen Ergebnissen noch nicht zufrieden, denn eigentlich hätte ihn interessiert, wie diese Strukturen im menschlichen Gehirn entstanden sind. Mit der Forschung an Embryonen kam er nicht recht weiter. Da verfiel er auf die Idee, sich die Gehirne bei verschiedenen Tieren anzuschauen. Angefangen bei Haien und Amphibien, bis hin zu Säugetieren wie Hund, Pferd, Elefant und Schimpanse.
Das war dann die Erleuchtung sozusagen, die ihm auch gleich als solche vorkam, um nun zu verfolgen, wie ist aus dem urtümlichen Hirn der niederen Wirbeltiere, also vor allem bei den Eidechsen, hat er dann gesehen, dass es Ansätze zum Großhirn gibt. Und das hat er dann durch die Reihe der Wirbeltiere bis zum Menschengehirn durchgeführt. Das war seine große Leistung, die ihn zu einem Pionier der Hirnforschung gemacht haben.
Schaut man sich ein Eidechsengehirn und ein menschliches Gehirn im Vergleich an, dann ist es nicht etwa so, als ob der Mensch einfach nur ein besonders groß geratenes Eidechsengehirn sein eigen nennte. Manche Hirnstrukturen bleiben allerdings auf dem Weg von der Eidechse zum Menschen erstaunlich unverändert, berichtet Wolfgang Schlote.
Er hat also vor allem gefunden, dass es einen bestimmten Anteil des Gehirns gibt, der bei allen Tieren bis zum Menschen, einschließlich des Menschen, ungefähr gleich aufgebaut ist. Das ist das Stammhirn oder auch der Hirnstamm. Der Hirnstamm bis ungefähr zum Zwischenhirn ist sehr ähnlich, ist sofort erkennbar bei den verschiedensten Tieren bis runter zu den Fischen, also die ganze Wirbeltierreihe.
Im Hirnstamm werden zum Beispiel Herzschlag und Atmung geregelt. Was dagegen den Menschen ausmacht und menschlichen Köpfen ihre charakteristische Eierkopfform verleiht, das ist das stark gefaltete Großhirn.
Und das wölbt sich über diesen Hirnstamm drüber weg und wird in der Tierreihe immer größer. Und beim Menschen ist er so groß, dass dieser Teil, den wir heute das Großhirn nennen, alle anderen Teile überdeckt.
Das Spannende an diesen anatomischen Ergebnissen ist, dass jede Hirnstruktur mit einer bestimmten Funktion verknüpft zu sein scheint. Die überragende Intelligenz, auf die wir Menschen so stolz sind, hängt zum Beispiel mit dem Großhirn zusammen. In Ludwig Edingers eigenen Worten heißt das,
dass wir, weil wir bei der Untersuchung der Sinnesempfindungen immer vom Menschen ausgegangen waren, auf ganz falsche Pfade gerieten. Ich konnte zeigen, dass Tiere, die nur ein Urhirn besitzen, auf viele Reize nicht reagieren, weil sie mit ihnen nicht das verbinden, was wir mit ihnen verbinden. Nun wurde klar, warum uns bisher die Fische und Amphibien taub erschienen waren. Ein Glockenton, eine Stimmgabel oder ein Schuss lösen meist keine Bewegung aus, weil sie so wenig sagen, wie mich etwa eine chinesisch geschriebene Warnungstafel vor dem Abgrund retten würde.
Seine These, dass man aus der Funktion des Gehirns in der Tierreihe das Verhalten der Tiere ablesen kann, das war eine viel größere Leistung im Grunde genommen, weil das ja ein Konzept war, was er damit entwickelt hat, das nachher in die Verhaltensforschung übergegangen ist, also praktisch bis zu Konrad Lorenz kann man da gehen.
Ludwig Edinger ist nur ein Beispiel für einen jüdischen Wissenschaftler, der in der medizinischen Forschung Großes geleistet hat. Andere Beispiele wären Sigmund Freud und die Psychoanalyse oder Paul Ehrlich und die Immunologie. Es fällt auf, dass alle diese Innovationen außerhalb der Universitäten entstanden sind. Das höchste Sozialprestige im Deutschen Kaiserreich hatte zweifellos ein preußischer Gardeleutnant, aber für Juden war eine militärische Karriere so gut wie aussichtslos. Eine Beamtenkarriere galt in Deutschland ebenfalls viel, aber wieder stießen Juden hier auf eine unsichtbare Schranke. Der Arztberuf bot einen der wenigen Auswege, die begabten Juden offenstanden. Katholiken, die in Preußen ebenfalls stark diskriminiert wurden, hatten wenigstens die Möglichkeit, nach Süddeutschland oder Österreich auszuweichen. Ein Jude hätte dagegen zum Christentum konvertieren müssen, sagt Werner Kümmel.
Er hat sich zeitlebens zum Judentum bekannt, ähnlich etwa wie das bei Freud der Fall war, wie das bei Paul Ehrlich der Fall war. Beide hätten nie daran gedacht, aus dem Judentum auszutreten. Aber soweit aus seiner Autobiografie hervorgeht, ist er kein Jude im strengen konfessionellen Sinne gewesen, der regelmäßig die Synagoge besucht hätte.
Edinger hatte in Fachkreisen bald einen Ruf wie Donnerhall, obwohl es in Frankfurt nicht einmal eine Universität gab und er weiterhin seinen Lebensunterhalt als Arzt verdienen musste.
Und vor allem Er bekam immer mehr Interessenten, die von ihm lernen wollten, zu Besuch. Ja, nicht nur zu Besuch, die wollten bei ihm arbeiten. Da hat er das Glück gehabt dann, dass ein Freund, der Direktor des Anatomischen Instituts war, Karl Weigert. Und der hat seine Forschung interessiert verfolgt und hat ihm eines Tages gesagt, also du brauchst ein eigenes Zimmer, erstmal nur überhaupt einen Raum. Und den hat er ihm zur Verfügung gestellt in seinem Institut, Senckenbergische Anatomie.
Obwohl es in Frankfurt keine Universität gab, gab es trotzdem ein lebhaftes wissenschaftliches Leben, organisiert in zahlreichen wissenschaftlichen Vereinen. Unter ihnen ragte die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft hervor, die eine Reihe von Instituten, darunter die Senckenbergische Anatomie, unterhielt. Deren Direktor Karl Weigert war derjenige gewesen, der die Färbemethode mit dem Methylenblau entwickelt hatte. Und Karl Weigert war ebenfalls Jude. Angesichts der ablehnenden christlichen Umwelt bildeten sich in der Forschung jüdische Netzwerke.
Das kann man immer wieder beobachten bei jüdischen Wissenschaftlern in dieser Zeit. Und das ist auch verständlich. Das sollte man also jetzt nicht im Sinne von Seilschaften interpretieren, sondern junge jüdische Wissenschaftler zog es natürlich verständlicherweise zu anderen jüdischen älteren Wissenschaftlern, weil sie darauf bauen konnten, dort nicht aufgrund ihres Judentums abgewiesen zu werden.
Ludwig Edinger finanzierte seine Forschung weiterhin selbst aus seiner Arztpraxis. Aber in der Senckenbergischen Anatomie bildete sich der Kern zu einem eigenen Forschungsinstitut.
Das Zimmer wurde bald so voll, dass man sich also kaum mehr drin bewegen konnte. Und Edinger selbst schildert sehr anschaulich. Es war oft so, dass wenn einer von den Gästen oder Freunden, die gerade zu Besuch waren, das Zimmer verlassen wollte, mussten drei andere aufstehen. Also so ungefähr muss es da gewesen sein.
17 Jahre lang arbeiteten Karl Weigert und Ludwig Edinger unter äußerst beengten Verhältnissen. 17 Jahre, die aber beide als äußerst schöpferisch empfunden haben. 1902 wurde dann unter dem Dach von Senckenberg ein eigenes neurologisches Institut aus der Taufe gehoben. Als dann in Frankfurt eine Universität entstehen sollte, war es bereits so selbstständig, dass Ludwig Edinger es als eigenständiges Institut in die Universität einbringen konnte.
Das war ja eine völlig einmalige Gründung im damaligen Deutschen Reich, eine Gründung aufgrund fast ausschließlich jüdischer Stiftungsgelder. Und Ludwig Edinger gehörte auch dazu. Sein neurologisches Institut wurde auch eingegliedert in die neu entstehende Universität und seine Unterschrift steht auch unter dem Stiftungsvertrag von 1912.
Damit wurde Ludwig Edinger zu einem der Gründungsväter der Universität Frankfurt. Im Sommer 1914 war es dann endlich soweit und die Universität konnte eröffnet werden, erzählt Wolfgang Schlote.
Als die Universität 1914 gegründet wurde, hat man das Neurologische Institut mit aufgenommen. Das ist also eines der Gründungsinstitute der Universität Frankfurt geworden, die eine städtische Universität war zunächst. Und Edinger wurde vom preußischen König, Frankfurt war damals preußisch, zum persönlichen Ordinarius für Neurologie ernannt, also Professor für Neurologie.
Es war das erste Mal, dass überhaupt in Deutschland ein Professor für dieses Fach ernannt wurde. Sein Gehalt bezog Ludwig Edinger nun vom preußischen Staat. Sein Institut musste er aber ausdrücklich weiter privat finanzieren. Der preußische König, der ja immerhin auch Kaiser von Deutschland war, er hatte nicht umhin gekonnt, seinen bekannten Antisemitismus zu überwinden und einen Juden zum Professor zu ernennen. Ebenso erging es Paul Ehrlich. Ludwig Edinger und Paul Ehrlich, für die beiden hatte es nicht ausgereicht, Forschung an der Weltspitze zu leisten. Sie mussten auch noch eine Universität gründen, um deutsche Professoren zu werden.